Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Gefängnisinseln gibt es ja einige auf der Welt. Hier berühmteste ist wohl Alcatraz vor San Francisco. Aber auch in Hamburg befindet sich eine Justizvollzugsanstalt auf der Elbinsel Hannover-Sand. Im Mittelmeer gibt es vor der Toskana Pianosa und nur 94 Kilometer nördlich eine weitere historische Gefängnisinsel Gorgona. Diese italienische Insel Gorgona hat im Pazifischen Ozean eine recht unbekannte Namensvetterin. Vor der kolumbianischen Küste nur schwerfällig per Propellerflugzeug und Bootsfahrt zu erreichen. Da liegt diese unbewohnte Insel, die einst unter spanischen Eroberern als Schlangeninsel gefürchtet war. Im 20. Jahrhundert wurde ein Hochsicherheitsgefängnis betrieben, dessen angsteinflößenden Ruinen heute vom Urwald überwuchert werden. Brüllaffen jagen den extrem seltenen Touristen dort Schrecken ein. Nicht so aber Viktor Koko, meinem Kollegen, der hat sich tapfer hingewagt, also eine Abenteuertour in die tropische Einsamkeit Kolumbiens.
Im Städtchen Guapi ist am späten Vormittag nicht viel los. Die Grünflächen sind ungepflegt. Auf dem Asphalt liegt hier und da Plastikmüll. Kinder spielen auf einem improvisierten Feld am Hauptplatz Fußball. Hier, an den Stufen zum Fluss, legen Boote in umliegende Ortschaften und zur Isla Gorgona ab. Wir sind im Südwesten Kolumbiens, also im unteren Drittel der Küste zwischen Ecuador und Panama am Pazifischen Ozean. Auf 1400 Kilometern führen aus dem kolumbianischen Inland nur zwei Straßen ans Meer. Und die sind weit entfernt. Motorräder und Tuk-Tuks, also Autorikschas, sind die einzigen motorisierten Landfahrzeuge. Alle paar Tage landet noch ein Propellerflieger. Ansonsten findet Fortbewegung auf dem Wasser statt. Guapi befindet sich, wie die meisten Siedlungen hier, nicht direkt am Meer. Das Städtchen liegt ein paar Kilometer ins tropische Landesinnere an einem der kurzen, aber sehr wasserreichen Flüsse. Der dem Ort gleichnamige Rio Guapi ist ein Tidenfluss. Sein Wasserstand ist stark beeinflusst durch die ausgeprägten Gezeiten der Küste. Imposant fließt er Richtung Pazifik. Gelbbraun, trüb und äußerst schlammig. Und das hat Gründe.
Oberhalb der Ortschaften gibt es viele Minen, wo Gold gefördert wird. Da arbeiten viele Menschen aus der Region. Davon können sie überleben. Aber sie verschmutzen die Flüsse. Den Schaden haben die Siedlungen flussabwärts.
Erläutert Derwey, ein kantiger Teenager, der als Bootsjunge der zweiköpfigen Besatzung an Bord ist. Illegale Goldwäsche spült mitten im Urwald tonnenweise giftigen Abraum in den Fluss. Gold wurde hier schon von den Ureinwohnern seit Menschengedenken gefördert. Die spanischen Kolonialisten brachten dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts für ihre Minen zigtausende Sklaven aus Afrika her. Heute tragen ihre Nachfahren Familiennamen aus Westafrika: Mandinga, Kalabari oder Lukumi. 90% der Menschen in der Pazifikregion sind Afrokolumbianer.
Und dann haben wir hier auch Fischerei, Hochseefischerei. Die Schiffe bleiben bis zu 2 Wochen auf dem Meer. Sie sind größer und haben Kajüten. Sie haben Eis dabei und der Fang wird sofort tiefgefroren.
Nach einigen Flussschlingen durch die Mangrovenwälder öffnet sich die gigantische Wasserlandschaft. Vor uns, Richtung Westen, eine der weitesten Meeresdistanzen der Erde. Um die halbe Welt, bis Indonesien, nichts als der Pazifische Ozean. Jetzt will auch der Kapitän gehört werden. Er fährt den Motor runter und bringt uns auf Kurs.
Insgesamt sind es vom Dorf 58 Kilometer. Davon haben wir mindestens 8 hinter uns. Mit Gottes Beistand sollten wir also etwa in einer Stunde in Gorgona sein.
Richtig, die Insel Gorgona ist unser Ziel. Also volle Kraft voraus. Wolken färben um uns Himmel und Ozean in Grautöne. Kleine Fischerboote wiegen in den sanften Wellen. Dann ist Land in Sicht. Dunkelgrüne Hügel nähern sich. Palmen werden erkennbar. Davor ein schmaler Streifen Sandstrand. Und kein Anlegesteg. Einfach ein Hüpfer über die Reling in das kniehohe Wasser. So wie wohl einst die ersten Europäer hier vor 400 Jahren. 1513 hatte Vasco Núñez de Balboa erstmals den von ihm noch Südmeer genannten Pazifik gesichtet. Und schon bald erkundeten die Spanier die Westküste der neuen Welt. Das ungeheuerliche grüne Dickicht im heutigen Kolumbien ließ man damals links liegen und folgte dem Ruf des Goldes tausende Kilometer weiter Richtung Peru, im Reich der Inka im heutigen Peru.
Die Insel wurde damals vom Eroberer Diego de Almagro entdeckt, der zweite Mann an der Seite von Francisco Pizarro. Er nannte 1524 auf seiner ersten Reise nach Peru die Insel San Felipe.
Berichtet Alicia Palacios, Angestellte der Nationalparkbehörde im Besucherzentrum der Insel. Der Vortrag findet eigentlich vor Forschungsgruppen oder Touristen statt, wenn denn welche da sind. Denn meist ist Gorgona menschenleer, bis auf eine geheim gehaltene Anzahl an Soldaten, den Mitarbeitern des Nationalparks, einem Tauchlehrer und den Angestellten der einzigen Unterkunft.
1527 kam dann Francisco Pizarro selbst. Nach einer ersten vergebenen Eroberung in Peru ruhte er hier mit seinen Soldaten. Aber viele seiner Männer wurden von Schlangen gebissen. Angeblich starben sogar 87.
Francisco Pizarro relaciona esta isla con la mitología griega, las musas del terror, de las mujeres, las tres gorgonas, que en vez de cabello tenían serpientes en la cabeza.
Deshalb erinnerte Pizarro die Insel an drei Schreckensgestalten der griechischen Mythologie. Die Gorgonen, die anstatt Haaren Schlangen auf dem Kopf trugen. Und so taufte er die Insel mit diesem Namen.
Giftige Schlangen auf einer einsamen Insel? Diese 87 Toten sind zwar nur dünn dokumentiert, aber was ist heute noch wahr an den wilden Geschichten der Kolonialisten? Der Mythos der Schlangeninsel war geboren und hat sich hartnäckig gehalten. Berechtigt?
Auf der Insel gibt es 18 Schlangenarten. Davon sind 4 giftig. Wir schauen uns mal diese Exemplare an, die aber bereits ihre natürliche Farbe verloren haben. Das sind 2 giftige Spezies der Korallenottern.
Vorbei an verblichenen Fotos und welligen Holzregalen führt Alicia nun zu einer Sammlung umfunktionierter Gurkengläser. Darin Schlangen, eingelegt in Alkohollösung.
Und wir haben diese hier, die Terciopelo lanzenotter. Botrops asper ist der wissenschaftliche Name. Sie wird bei uns X-Schlange genannt, weil sich auf ihrer Haut Kreuze ähnlich des Buchstabens X bilden. Sie ist sehr giftig und sehr aggressiv. Eigentlich ist sie nachtaktiv, tagsüber sollte sie schlafen. Sie wird bis zu 3 Metern lang.
Die Insel Gorgona ist ein Außenposten der Region Chocó Biogeográfico, ein Biodiversitäts-Hotspot entlang der Westküste Kolumbiens, in dem besonders viele Pflanzen und Tierarten heimisch sind. Nirgendwo wachsen mehr unterschiedliche Palmenarten. Auch gibt es nirgendwo auf der Welt mehr Amphibienspezies. Und neben Schlangen leben in Gorgona auch andere Reptilien.
Von den Basilisken hast du schon mal gehört? Genau, man nennt sie Jesus-Christus-Echsen, weil sie über Wasser laufen können. Das Männchen ist viel größer als das Weibchen und hat auf dem Kopf einen Kamm, weshalb sie leicht auseinanderzuhalten sind. Es gibt hier viele verschiedene Echsen. Eine besondere ist die blaue Echse. Sie ist endemisch hier auf der Insel, das heißt, sie kommt weltweit ausschließlich hier vor. Sie ist die Anolis gorgonae, sehr klein, aber sehr schön, ganz blau.
Alicia markiert die Länge der Echse von ihrem Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. Die Insel ist in einem Nationalpark geschützt, zu dem auch riesige Meeresgebiete gehören. Dort tummeln sich Riesenmantas und andere Rochenarten, Hammerhaie oder Buckelwale. Ein Naturparadies, das seinesgleichen sucht. Und der Mensch? Die letzten Spuren der ersten, jahrtausendealten Tumaco-Latolita-Kultur liegen unkommentiert vor der Tür des Besucherzentrums. Drei einfache Petroglyphe in Felsbrocken, die man als Tourguide zwecks Mythenbildung auch mit den drei Gorgonen verknüpfen könnte. Jene namensgebenden Schreckgestalten mit Schlangenhaaren, die jeden, der sie anblickt, zu Stein erstarren lassen. Nach Kolumbiens Unabhängigkeit wechselte Gorgona ein paar Mal die Besitzer. Aber die Insel, kleiner als Norderney, in absoluter Einsamkeit mit konstanten 90% Luftfeuchtigkeit, lockte keine Siedler aus dem Inland an. Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte dann der Staat eine pragmatische Idee.
Die Regierung hatte sich andere Gefängnisinseln zum Vorbild genommen. Damals gab es sehr viel Gewalt im Land. Es herrschte Bürgerkrieg zwischen den politischen Parteien, zwischen Liberalen und Konservativen. Auch daher wurde 1959 während der Präsidentschaft von Alberto Lleras Camargo Gorgona zur Gefängnisinsel erklärt. Ein Jahr später kamen dann die ersten Häftlinge.
Diese Justizvollzugsanstalt war von 1960 bis 1983 in Betrieb. Mehr als 1000 der schlimmsten Verbrecher Kolumbiens, gefangen auf einer abgelegenen Schlangeninsel. Davon übrig geblieben ist heute eine riesige Ruinenanlage, durch die nun ein anderer Mitarbeiter führen wird. Mitte 50, Glatze, kräftige Statur, Flipflops und Bermudas. Sein frommer Vorname, Corazón de Jesús, Herz Jesu.
Este módulo con un corredor por el centro y una batería de baños al lado y lado. Aquí estaban los agentes.
In diesem Trakt mit dem Flur in der Mitte und einer Badzeile auf beiden Seiten war die Unterkunft für die Wächter. Das Gebäude wurde von der Nationalparkbehörde umgebaut und hier ist heute das Wissenschaftszentrum von Gorgona.
Gorgona es considerada isla ciencia porque de las 61 áreas protegidas que tiene todo el sistema de parques es el área que tiene más investigaciones.
Gorgona wird als Insel der Wissenschaft bezeichnet. Von allen Naturschutzgebieten Kolumbiens werden hier die meisten Forschungen durchgeführt. Das Dokumentationszentrum ist gut ausgestattet. Forscher, die herkommen, werden verpflichtet, eine Kopie ihrer Studien auf der Insel zu lassen.
Forschungen hin oder her, langsam wird's unheimlich. Bereits wenige Schritte hinter der gepflegten Anlage wuchern Wurzeln über den alten Asphalt. Wie gerufen flitzt ein Basilisk über den Weg. Zwischen Bäumen und alten Gemäuern wird es deutlich dunkler. Die Geräuschkulisse ist spukhaft.
Das, was man hört, sind Grillen. Sie haben unter den Flügeln gezackte Schrilladern, die diesen Laut erzeugen.
Um zu zeigen, wo der Laut der Grillen entsteht, drückt Corazon seine Schulterblätter zusammen. Die feste Haut in seinem Nacken bildet dicke Falten. Auf seinem weißen T-Shirt mit dem Logo des Nationalpark Gorgona sind dunkle Schimmelpünktchen. Das Gelände der Gefängnisruine ist weitläufig. Da sind ein verrostetes Eingangstor, eine große ehemalige Krankenstation, lange Zellentrakte und Gemeinschaftsbäder, in denen der Guide Corazon de Jesus sogar die Abstände der Duschköpfe zentimetergenau angibt. Überall sprießen Bäume und Sträucher aus den Wänden. Der Boden ist mit dickem Moos überzogen, aus dem bei jedem Schritt Wasser ausläuft. In diesem Labyrinth möchte man Corazon nicht aus den Augen verlieren. Aber der erzählt schon aus der Ferne.
Als das Gefängnis in Betrieb war, kamen auch Franziskanermönche nach Gorgona. Sie brachten heiligen Figuren von drei Jungfrauen. Das hier ist Maria, Hilfe der Christen. Hinter dem Haupthaus ist die Jungfrau des Rosenkranzes. Und hier auf der Südseite, zum Anlegesteg ausgerichtet, ist eine Figur der Schutzmantelmadonna, die in Kolumbien die Schutzpatronin der Häftlinge ist. Hier wurden sie von ihr in Empfang genommen.
Drei Felszeichnungen einer unbekannten Urbevölkerung, drei Schreckgestalten der griechischen Mythologie und jetzt drei christliche Heiligenfiguren.
Una, dos y tres hornillas.
Ein, zwei, drei Kochstellen, ruft Corazon plötzlich aus dem Nichts und schreitet dabei wie ein Studienrat vor seiner Oberprima durch die modrige Kulisse der ehemaligen Großküche. Eine Echse betrachtet ihn mit erschrockenem Blick aus einem Ofenrohr. Unter einem Spülbecken flattert eine Fledermaus hervor.
Die Öfen brannten 24 Stunden. Man hat sie nie ausgemacht, weil es einfacher war, sie brennen zu lassen, anstatt wieder neu Feuer zu entfachen. Wegen des Niederschlags und der extrem hohen Feuchtigkeit. Und dies wurde schließlich zu einem Grund für die Schließung der Haftanstalt. Man hatte 70% des Urwaldes abgeholzt, in 24 Jahren. Heute sind also nur 30% Primärwald. Der Rest ist Sekundärwald.
Der Sekundärwald ist vor allem im Unterholz sehr dicht, weil die Zeit seit der Gefängnisschließung Anfang der 80er noch nicht ausreichend war, damit Baumriesen wieder in die Höhe wachsen. Der Guide Corazón de Jesús hat diesen Prozess begleitet. Seit der Schaffung des Nationalparks vor 35 Jahren arbeitet er auf Gorgona. Er kennt die Insel wie kein anderer und möchte abschließend den Mythos kommentieren, den einst der spanische Eroberer Francisco Pizarro in die Welt setzte.
No, mentira. Es serpiente en Gorgona, hay serpiente, pero no como la gente dice que hay en todos lados. Ya me entienden que uno lo encuentra ahí en la sopa, ¿no?
Das mit den Schlangen, das stimmt nicht. In Gorgona gibt es natürlich Schlangen, aber nicht so, wie die Leute behaupten, dass überall Schlangen seien. Dass man Schlangen sogar in der Suppe finden würde. Also, geben tut es natürlich welche, aber so auch wieder nicht. Die Leute übertreiben völlig.
Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío.